Ja, guten Abend. Allen herzlich willkommen zur heutigen Bibelstunde und Gebetsgemeinschaft. Wir wollen heute den Psalm 28 lesen und bevor wir das tun, wollte ich vorschlagen, dass wir noch aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns niemals alleine lässt. Wir danken dir, dass wir hier versammelt sind und du bist mitten unter uns. Und du stehst bereit, uns deinen Segen zu geben. Ja, Herr, wir rechnen heute mit deinem Segen. Möge dieses Wort, dieser Psalm 28 für uns ein Segen sein, Herr. Wir bitten dich darum. Amen. Ja, ich wollte jetzt den Psalm einmal durchlesen. Also Psalm 28. Von David, zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir, damit ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren, wenn du dich verstummend von mir abwendest. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe, wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums. Lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen, und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten und doch Böses im Sinn haben. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdient haben. Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er möge sie zerstören und nicht bauen. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und die rettende Festung seines Gesalbten. Rette dein Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich diesen Psalm überschreiben könnte. Und ich konnte von einem Gedanken nicht weg, weil dieser Psalm im Grunde genommen ein Gebet ist. Und deswegen habe ich das mit folgenden Worten überschrieben: ein Gebet in tiefster Not. Ein Gebet in tiefster Not. Der Psalmist David ist in eine Not gekommen. So können wir das aus dem Psalm entnehmen. Manche Ausleger denken, dass es sogar die Zeit war, wo er vor seinem eigenen Sohn Absalom geflohen war. Man ordnet die zwei Psalme, die davor sind, auch da ein und denkt, dass er, als er auf der Flucht war, diese Psalme geschrieben hat. Genau kann man das natürlich nicht nachweisen, aber man kann es erkennen, dass David in tiefster Not war und jetzt betet er dieses Gebet. Und ich wollte einfach für uns heute vorschlagen, dass wir diesen Psalm nehmen und daraus lernen, wie oder was wir zu tun haben, wenn wir in tiefe Not geraten sind. Dass wir einfach lernen, so wie der Psalmist David, zu beten. Es gibt ein Sprichwort, dieses Sprichwort heißt: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ich weiß nicht, kennt ihr solch ein Sprichwort? Ich habe überlegt, was könnte es sein, eine tiefe Not. Ich kann mich ja nicht einfach so auf den Sofa legen und sagen, jetzt habe ich Hunger und der Kühlschrank ist voll. Es gibt alles mögliche, Brot, es gibt Wurst, es gibt alles, was man so heutzutage isst. Ich bete aber zu Gott und sage, Gott, ich habe Hunger, ich bin in Not. Bring mir was zum Essen und selber stehe ich nicht auf und gehe nicht. Ich denke, dieses Sprichwort deutet darauf hin, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, dass wir wirklich in bestimmten Situationen, wo wir fähig sind, die Möglichkeit haben, selber etwas zu tun, das auch tun sollen. Hier ist eine Situation, eine tiefe Not ist, und so habe ich das für mich jetzt festgestellt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr damit einverstanden seid, eine tiefe Not ist eine Not, wo man sich selber nicht mehr helfen kann. Wenn wir an die frühere Zeiten denken, so gab es Zeiten, wo man auch nichts zum Essen hatte. Aber es gab auch im Kühlschrank nichts oder es gab vielleicht auch keinen Kühlschrank. Die Regale waren alle leer und das war eine tiefe Not. Und man betete zu Gott und wir kennen das aus bestimmten Geschichten, Gründer vom Heim, der hat gebetet und auf einmal standen da Leute vor dem Heim und haben Brot mitgebracht und was zum Essen mitgebracht. Gott erhört solche Gebete. Was ich betonen wollte, ganz am Anfang, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, dass wir Menschen nicht tatenlos da sitzen sollen und einfach die Hände in den Schoß legen, sondern wir müssen schon etwas Mühe aufbringen, etwas tun. Und ich bin also zum Entschluss gekommen, oder ich habe für mich festgestellt, dass Gebet etwas Anstrengendes sein kann. Gebet fordert viel Kraft und Mühe. Gebet ist Arbeit und manchmal sogar sehr schwere Arbeit. Ich dachte da an Mose, als er gebetet hatte, während Josua das Volk angeleitet hatte und das Volk kämpfte. Und solange Mose die Hände emporgehoben hatte und betete zu Gott, siegte das Volk Israel. Aber wir kennen die Geschichte, ich setze das jetzt voraus. Mose wurde müde, es war anstrengend, seine Hände wurden schlapp und sie sanken. Und zu diesem Zeitpunkt war das Volk Israel am Verlieren. Und dann kamen noch welche und haben die Hände gestützt. Sie haben Mose sozusagen unterstützt im Gebet, weil das Gebet manchmal wirklich harte Arbeit ist. Und es ist besonders schwer, diesen Kampf zu kämpfen, wenn man das Gefühl hat, dass Gott sich von einem abgewendet hat, dass Gott einem gar nicht hört, dass Gott seine Ohren verschlossen hat und dich gar nicht hören will. Desto anstrengender ist das Gebet. Denken wir an Jesus in Gethsemane, wie schwer er kämpfte im Gebet. Und wie traurig war er darüber, dass er keine Unterstützer hatte im Gebet, weil seine Jünger ständig nur eingeschlafen waren. Er kämpfte so heftig, dass sein Schweiß wie Bluttropfen war. Ich denke, keiner von uns hat noch so gerungen und gekämpft im Gebet, wie Jesus es tat. Nun, ich habe diesen Psalm in 4 Teile eingeteilt. Und wir wollen jetzt Schritt für Schritt aus diesem Psalm lernen, was und wie wir zu beten haben, wenn wir in eine Not geraten sind, in tiefe Not. Teil 1, das sind die Verse 1 und 2, Bitte um Erhörung in tiefster Not. Teil 2, Verse 3 bis 5, in diesen Versen lesen wir, dass David da bittet um Vergeltung der bösen Taten der Gottlosen und dass er selber verschont bleibt. Der dritte Teil ist Verse 6 bis 8. Da dankt er für die Erhörung des Gebets. Und der Teil 4, Vers 9, eine Fürbitte für das Volk. Was tun, wenn wir in tiefe Not geraten sind? Das ist zu tun, was David tat. David, er betete und er betete zum Herrn. Zu wem sollen wir beten? Zum Herrn. Ich wollte ein Zitat lesen von Spurgeon. Das ist ein Zitat aus dem Buch aus der Schatzkammer Davids. Unser Rufen muss sich an den Herrn wenden, denn in tiefer Not Menschen um Hilfe anzurufen, heiße die Kraft der Stimme vergeuden. Da könnten wir ebenso gut in den leeren Luftraum hineinrufen. Wenn wir bedenken, wie bereitwillig der Herr ist zu hören und wie allvermögend zu helfen, so werden wir erkennen, wie vernünftig es ist, uns mit allen unseren Anliegen rasch und unmittelbar an den Gott unseres Heils zu wenden und das mit so fester Entschlossenheit der Zuversicht, wie wir es hier bei David wahrnehmen. Wir sollen zum Herrn beten. Wir sollen zum Herrn beten, weil er, so wie er hier schreibt, der Fels ist. Er sagt, zu dir rufe ich mein Fels. Er ruft zum Herrn um Erhörung. Und ich fand das sehr interessant. Wieso ruft er hier, dass Gott sein Gebet erhört? Ist das eigentlich nicht selbstverständlich für uns, dass Gott unsere Gebete hört? Er ruft aber, wende dich nicht schweigend ab von mir, damit ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren, wenn du dich verstummend von mir abwendest. Gibt es wirklich solch eine Möglichkeit, dass wenn wir Gott anrufen, zu ihm beten, dass er sich verstummend von uns abwendet? Gibt es diese Option? Manchmal scheint das uns so. Und ich denke, dass es auch bei David der Grund war, dass er, weil Gott nicht sofort eingegriffen hatte, dieses Gefühl in sich entwickelt hatte, dass er jetzt mit den Gottlosen umkommen muss. Gott hat sich abgewendet und er bittet Gott, dass er sein Gebet erhört. Auch uns geht das manchmal so, dass wir denken, dass Gott unsere Gebete nicht hört. Aber das ist noch lange kein Grund, aufzuhören zu beten, aufzuhören, den Gebetskampf zu führen. Denn es scheint uns vielleicht nur so. Vielleicht ist das noch nicht an der Zeit. Denn Gott hat ja gute Absichten mit uns und er weiß, zu welchem Zeitpunkt und wie und wann und warum er hilft. Er ist der Allmächtige. Er weiß und kennt alles. Und deswegen sollte man in diesem Fall, auch wenn man dieses Gefühl hat, dass Gott einen nicht hört, dabei bleiben, dranbleiben und diesen Kampf des Gebets führen. Wir sollen zum Herrn beten, weil er alles in seiner Hand hat. Es liegt alles in seiner Hand. Und David erkennt das auch. Er sagt, wenn du dich von mir abwendest, dann ist es vorbei mit mir. Dann fahre ich in die Grube. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns an den Herrn wenden, denn er hält alles in seiner Hand und er hat die Übersicht und ohne ihn sind wir verloren. Die nächste Frage ist, wie sollen wir beten? Ich habe es schon teilweise erwähnt und ich möchte es jetzt noch einmal betonen. Wir sollen beharrlich und ernstlich beten. Wenn wir hier das Gebet Davids lesen, wie er hier so anfängt, dann scheint es so, dass er seine ganze Kräfte dran setzt und dass er sogar irgendwie Gott unter Druck setzen will. Er will irgendwie Gott dazu bewegen, für ihn zu helfen. Er will ihn vielleicht ein bisschen schieben, damit Gott schneller eingreift. Es ist wirklich ein sehr ernstliches Gebet, welches David hier betet. Und Spurgeon schreibt dazu, Menschen, die nur gewohnheitsmäßig das tun, was sie beten nennen, mögen zufrieden sein, ohne dass auf ihr Gebet eine Antwort kommt. Wirklichen Betern ist das nicht möglich. Ihnen genügt auch nicht, dass durch das Gebet ihr Gemüt sich beruhigt und ihr Wille sich vor Gott unterworfen hat. Sie begehren mehr. Sie wollen eine Antwort vom Himmel erlangen. Und ehe ihnen diese nicht zuteil geworden ist, finden sie keine Ruhe. Und sie sehnen diese Antwort herbei. Sie möchten sie, wenn möglich, sofort erhalten. Selbst ein kurzes Schweigen Gottes ist ihnen schrecklich. Gottes Stimme ist oft so furchtbar, dass sie die Wüste erzittern lässt. Doch sein Schweigen ist dem ernstlichen Flehenden gleich entsetzlich. Wenn Gott sein Ohr zu verschließen scheint, so sollen wir deshalb doch unser Mund nicht schließen. Vielmehr desto ernstlicher rufen. Ich habe, als ich über dieses Zitat nachgedacht hatte, für mich feststellen müssen, dass es oft wirklich nur um ein Alibi-Beten sich handelt. Ja, ich habe es ja gemacht, ich habe es Gott gesagt und jetzt ist alles gut. Man hat sein Gewissen beruhigt, man hat gesagt, dein Wille geschehen und so weiter. Und hier dieses Zitat von Spurgeon sagt etwas anderes. Und wenn wir David sein Gebet betrachten, dann müssen wir es auch wirklich feststellen, dass David sehr ernstlich und sehr beharrlich und sehr ausdauerhaft im Gebet war. Vielleicht ist das deswegen, dass wir oft nicht bekommen, das, was wir beten, weil wir nicht ernstlich beten. So wie Jakobus schreibt, ihr bekommt nicht, weil er nicht bittet. Auch wenn wir vielleicht es Gott gesagt haben, aber wir haben es nicht ernstlich gemeint. Ich weiß nicht, ob sowas vorkommen kann, aber es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, ernstlich, beharrlich und mit Ausdauer beten. Vielen von uns ist das Gleichnis vom ungerechten Richter bekannt. Da geht es um die Witwe, die immer wieder kommt und bittet. Sie bittet bei diesem Richter, schaffe mir Recht. Und der Richter sieht wahrscheinlich diese arme Witwe und denkt, ja, was soll mir der die Hände schmutzig machen? Von ihr bekomme ich eh kein Geld oder vielleicht nur ein bisschen, es lohnt sich nicht. Aber diese Witwe, die kommt immer wieder. Und dann irgendwann mal sagt er, ja, auch wenn ich vor Gott mich nicht fürchte und so weiter und hier fort. Aber weil sie so ständig kommt und ständig bittet, werde ich ihr Recht schaffen. Dieses Gleichnis lehrt uns, dass wir wirklich Ausdauer haben sollen im Gebet. Denn oft bekommen wir nicht, weil wir nicht bitten. Teil 2, Verse 3 bis 5, und da bittet David um Vergeltung der bösen Taten der Gottlosen und dass er selber verschont bleibt. Um was dürfen wir bitten? war hier meine Frage. Also eins ist klar, das dürfen wir, um Errettung. Es ist David wichtig, dass er verschont bleibt, dass er nicht mit den Gottlosen niedergestreckt wird, dass er nicht in die Grube fahren muss mit ihnen, sondern dass er errettet wird. Er sagt, lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen. Aber die andere Frage wäre, dürfen wir denn um das Verderben der Übeltäter bitten? Lesen wir nicht in Matthäus 5, Vers 44, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Also diese Verse, die haben mir schon viel Mühe bereitet. Und ich bin noch immer nicht zum Entschluss gekommen, ob wir das wirklich dürfen oder nicht. Aber ich möchte jetzt etliche Gedanken erwähnen, worüber ich nachgedacht hatte. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott sagt, die Rache ist mein. Also Gott darf oder Gott wird vergelten. Wir können sagen, Gott wird sowieso vergelten, ob wir darum bitten oder nicht darum bitten, oder? Ja, ne? Der andere Gedanke war, vielleicht war David hier etwas überfordert. Und er konnte sich nicht beherrschen. Und ich denke, das ist auch kein Problem vor Gott. Wir dürfen vor Gott unser Herz ausschütten und alles, was uns bewegt, ihm sagen. Wir dürfen unsere Gedanken, auch wenn sie negativ sind, vor Gott ausbreiten. Er war vielleicht emotional erregt, ist verzweifelt gewesen und er hatte sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und zur Zeit des Alten Testaments wissen wir, dass es galt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist ja ein Psalm aus dem Alten Testament. David lebte ja zur alttestamentlichen Zeit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt legitim macht, zu beten um Verderben seiner Feinde. Die andere Möglichkeit wäre, dass man das als prophetisches Wort ansieht. Dass David hier einfach aufzeigt oder es aufgelistet wird in der Heiligen Schrift, was mit den Gottlosen passieren wird. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdient haben. Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er möge sie zerstören und nicht bauen. So wird das sein mit den Gottlosen. Er wird sie zerstören und nicht bauen. Man könnte das als prophetisches Wort ansehen. Ich persönlich tendiere mehr dazu, zu denken, dass die Rache ist des Herrn und er wird vergelten, ob wir jetzt darum bitten oder nicht. Ob wir zur heutigen Zeit das so dürfen, weiß ich nicht, weil der Vers sagt was anderes, dass wir es nicht tun dürfen. Und Jesus hat das auch nicht getan. Jesus hat für seine Feinde gebetet. Er betete, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber eins dürfen wir wissen, und das sagt das Wort, dass die Rache ist des Herrn und er wird vergelten. Wenn wir vergelten, ist das sehr falsch. Darum zu bitten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dass Gott vergelten wird, das ist ganz klar und er wird gerecht vergelten. Wenn wir vergelten oder Vergeltung suchen, dann werden wir oft ungerecht, wir werden zu hart, Meistens ist der Mensch so, er ist zu hart zu den anderen, zu sich selber ist er so weich wie möglich. Und dann gibt es keine Gerechtigkeit. Aber Gott, der wird schon für die Gerechtigkeit sorgen und er wird Gerechtigkeit schaffen. Verse 6, 8 und 8 bis 8. Dankt David für die Erhörung des Gebets. Ich habe mir hier gefragt, wie ist das eigentlich gewesen? Hatte David den Psalm angefangen zu schreiben, hat den Anfang geschrieben und dann wartete er, bis das Gebet erhört wurde, bis er errettet wurde und dann fing er an zu danken. Für mich scheint das etwas unwahrscheinlich. Und ich denke, dass dieses Danken, das geschieht hier im Glauben, im festen Glauben, dass Gott sein Gebet erhören wird. Aber ich kann das nicht nachweisen, ich weiß das nicht genau, aber ich denke so, dass David hier einfach im Glauben dankt. Er dankt dafür, dass Gott ihn erhört hat. Auch wir sollen, wenn wir beten, im Glauben beten. Im Glauben, dass Gott uns dennoch erhören wird. Die Not ist manchmal so groß und wenn Gott nicht sofort antwortet, dann fangen wir an zu zweifeln und manchmal auch verzweifeln. Aber wichtig ist, dass wir den Glauben nicht verlieren, sondern dass wir im Glauben bitten und weil Gott versprochen hat, dass er uns erhören wird, dann wird er auch erhören. Es ist wichtig, dass wir im Glauben beten. Es ist aber auch wichtig, dass wir Gott anbeten, dass wir loben und preisen. Er schreibt hier in Vers 6, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und die rettende Festung seines Gesalbten. Es ist oft so, dass wenn wir in tiefer Not sind, dann neigen wir meistens nicht so schnell zum Anbeten und zum Danken. Es ist leider so. Wenn wir dieses Gebet Davids betrachten als ein Gebet in tiefer Not, dann sehen wir aber etwas anderes, dass Lob und Anbetung auch zu finden ist. David betet Gott an, er lobt ihn, dass er sein Fels ist, sein Herr ist und dass er ihn erhört hat. Er ist nicht undankbar. Wir kennen ein Gleichnis aus der Heiligen Schrift von den 10 Aussätzigen. Da kamen 10 Aussätzige zu Jesus. Jesus hatte sie alle geheilt. Oder er hatte genauer gesagt, geht und zeigt euch den Priestern. Ja? Aber er hat sie geheilt und das Endergebnis war, nur einer kam zurück, um Danke zu sagen. Und dann wird auch noch betont, und das war ein Samariter. Ich fragte mich, sind wir Menschen wirklich so undankbare Wesen? Wir flehen, wir bitten, Gott erhört unser Gebet. Sind wir dann auch dankbar? Manfred Siebert hat ein Lied darüber geschrieben und ich höre dieses Lied sehr gerne. Und da wird im Refrain immer so betont, ne? Zehn hat er geheilt, doch nur einer, der dankbar war. Nur einer. Und da musste ich mich immer wieder fragen, bin ich ein dankbarer Mensch oder bin ich auch so ein undankbarer? Wenn wir in Not kommen, bitten wir, Gott hilft, und dann vergessen wir Gott wieder. Dann kommen wir wieder in Not, dann beten wir, Gott hilft, und wir vergessen es wieder. Ist das vernünftig? Gott will, dass wir dankbar sind. Gott will, dass wir ihn loben, dass wir ihn anbeten. Und möge das in unseren Gebeten immer vorkommen. Auch wenn wir in tiefer Not sind, auch wenn wir hoch erfreut sind, auch wenn wir leiden oder wenn es uns gut geht. Wir sollten Gott loben und ihn anbeten. Der Vers 9, eine Fürbitte für das Volk. Da betet David weiter: Rette dein Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Wir sehen, dass in diesem Gebet auch die Fürbitte nicht fehlt. Auch wenn David in tiefer Not ist, so sieht er sich nicht nur sich alleine, sondern er sieht das ganze Volk. Und er betet für das ganze Volk. Er sagt, segne dein Erbe, weide und trage sie bis in Ewigkeit. Wir können sagen, ach, das ist so ein allgemeines Gebet, das ist überhaupt nichts wert. Manche Menschen sagen so, das sind so Aldi-Gebete. Ne? Kennt ihr Aldi-Gebete? Herr segne all die Missionare, ne? Zum Beispiel. Oder Herr segne all die Brüder und Schwestern. All die Gebete. Manche denken, die sind nichts wert, solche Gebete. Aber hier sehen wir ganz deutlich, dass wir auch für die Gesamtheit beten dürfen. Und die Bibel lehrt das auch. Wir dürfen für die Regierung bitten, wir dürfen das Volk beten, wir dürfen für den Staat beten, wir dürfen für die ganze Gemeinde beten, dass Gott sie segnet. Und was für ein wunderbares Gebet, welches wir hier haben. Rette dein Volk, segne dein Erbe, weide und trage sie bis in Ewigkeit. Das ist ein Segensgebet. Und wie viel kann man so in etlichen Worten sagen? Ja? Manchmal redet man sehr, sehr viel und hat wenig gesagt. Und dieser eine Vers, dieses kurze Gebet, diese kurze Fürbitte, was für einen tiefen und großen Inhalt hat sie? Wir müssen nicht unbedingt lange, sehr lange oder sehr, sehr lange beten. Manchmal reicht auch ein kurzes Seufzen, fürbittend für unsere Geschwister, fürbittend für unser Land, für unser Volk, fürbittend für unsere Familien. Und wie wichtig ist es, dass wir das immer wieder tun. Mir ist es jetzt neu bewusst geworden, Gott will, dass wir es tun, dass wir auch Fürbitte tun. Der Mensch neigt oft, Prioritäten zu setzen, und das ist auch sehr wichtig. Und man setzt sich eine Priorität und sagt, das Wichtigste im Leben ist, dass wir Gott loben, Gott anbeten, ihn verherrlichen. Und dann tut man nur das. Aber ich denke, das ist falsch. Zum Gebet gehört noch mehr. Zum Gebet gehört auch Fürbitte. Und wir dürfen es tun. Es ist ein großes Vorrecht. Gott will, dass wir es tun. Und dieses Gebet hilft auch, hilft den anderen. Gott erhört Gebete. Ich wollte einmal kurz zusammenfassen. Heute wollte ich, dass wir lernen, was wir zu tun haben, wenn wir in tiefe Not geraten. Was sollten wir dann tun? Wir sollten beten, Wir sollten zum Herrn beten. Wir sollen beten, dass er uns errettet. Wir beten eifrig, beständig. Gebet ist Arbeit. Wir beten im Glauben. Wir beten ihn an und sind dankbar. Wir beten aber auch für andere. Möge der Herr uns segnen, wenn wir beten. Amen.